Ja, wir gehen wieder in das Buch Ruth und wir lesen gemeinsam wieder ein bisschen weiter in Ruth Kapitel 3 ab Vers 10. Wir sind hier in der Szene, wo Ruth im Wesentlichen dem Boas eine Art Heiratsantrag gemacht hat. Und wir sehen jetzt die Reaktion von Boas. Ruth Kapitel 3, Vers 10. Er aber sprach: Gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine tugendhafte Frau bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleibe über Nacht. Und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte. Denn er sprach: Es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte: Gib den Überwurf her, den du anhast, und halte ihn auf. Und sie hielt ihn auf. Da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Und lud es ihr auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, und die sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte. Und sie sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach: Bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Bis hierhin. Wir haben in dieser Geschichte sehr viel den Fokus auf Ruth gelegt und auch auf ihren Glauben gelegt. Und ich habe das gemacht, weil der Text auch uns immer wieder dahin führt. Und er führt uns auch dahin, direkt im ersten Vers, den wir gelesen haben, im Vers 10, wo Boas sie segnet und dann die Ruth preist. Er sagt: Du hast jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist. Und wir lernen hier ganz viel in dieser Geschichte, was in den Augen Gottes edel ist oder gut oder tüchtig, könnten wir auch sagen. Wenn wir einfach mal überlegen, was ist eigentlich für uns ein guter oder ein edler Zustand eines Menschen. Also wann ist ein Mensch edel oder wann könnten wir sagen, ist ein Christ ein edler Christ? Woran denken wir dann, wenn wir diese Frage stellen? Und vielleicht denken wir dann sehr schnell zum Beispiel an ganz große oder gewagte Schritte oder Missionseinsätze vielleicht oder an jemanden, der sehr konsequent lebt oder sehr regelmäßig und sehr viel betet oder der sein Leib dahin gibt und fastet, der sehr viel Selbstkontrolle zeigt. Vielleicht denken wir dann an, ich weiß nicht, ich denke, wir alle haben so unsere Prägung, wo wir denken, dass jemand tüchtig ist. Ich dachte früher immer, das war so mein Bild für tugendhaft, oder ja, tugendhaft ist das, wenn jemand, oder edel, ist, wenn jemand einfach so eine gewisse ruhige Art ausgestrahlt hat. Und das war für mich so dieses Unerreichbare. Und ich dachte, das ist das, was edel ist. Und der Text sagt uns aber, was in den Augen Gottes edel ist. Und wir können mal darüber nachdenken, was macht eigentlich die Ruth zu einer edlen Frau oder zu einer tugendhaften Frau? Und wir sehen auch bei Ruth, sehen wir auch etwas, was erstmal von außen beobachtbar edel ist. Also wir sehen zum Beispiel, dass sie fleißig ist. Also das wird auch beschrieben von ihr und das haben wir auch gelesen, dass sie durchgearbeitet hat. Sie hat sich wenig Pausen gegönnt und so weiter auf dem Feld. Also wir sehen auch äußerliche Dinge bei ihr, die viele als edel bezeichnen würden, aber wir haben auch bisher gesehen, dass der Kern von dem, was sie edel macht oder was diesen Ausspruch von Boas auch hervorruft, nicht unbedingt die äußerlichen Sachen primär sind, sondern das, was Boas schon in Kapitel 2 benannt hat und was wir in Kapitel 1 schon gesehen haben, dass sie unter den Flügeln des Allmächtigen Zuflucht sucht. Also wir haben in Kapitel 1 gelesen, dass sie hören, dass Gott sein Volk besucht hat und daraufhin aufbrechen nach Bethlehem. In Kapitel 2 lobt Boas genau das an ihr, dass sie unter dem Flügeln Gottes, oder wir haben auch gesehen, unter der Decke Gottes, deswegen auch die Anspielung von Ruth, auch bei Boas unter die Decke zu gehen, dass sie da Zuflucht gesucht hat. Das heißt, wir könnten eigentlich sagen, das, was die Ruth ausmacht und was für Gott oder in den Augen Gottes edel ist, ist, dass sie mit leeren Händen, sie ist eine Moabiterin, eine Frau, die in dem Sinne, denen die Tore Israels verschlossen sind, in gewissem Sinne, dass sie mit leeren Händen zu Gott kommt und dass sie ihr ganzes Leben danach ausrichtet, von Gott Ruhe zu bekommen. Ruhe ist auch so ein Thema, was wir auch gleich ein bisschen noch anschauen werden, aber dass sie letztlich von Gott erwartet, ein Leben zu bekommen, was in Ruhe ist oder was angekommen ist und von Gottes Segen erwartet. Und das ist das, was es bedeutet, tugendhaft zu sein. Es bedeutet eben nicht eine selbsternannte oder eine Mutter Teresa, die präsentiert sich ja sehr aktive Frau zum Beispiel. Also tugendhaft im christlichen Sinne ist nicht mit vollen Händen zu Gott oder zu anderen zu kommen und große Dinge zu tun, sondern tugendhaft im christlichen Sinne ist, möglichst viel Gnade abzuschöpfen und zu bekommen bei Gott. Und zwar mit leeren Händen. Das ist, wie Spurgeon es auch formuliert hat. Spurgeon hat einmal die Frage gestellt, wie kann ich meinen Gott und Erlöser am meisten verherrlichen? Und seine Antwort ist, indem ich am meisten Gnade bei ihm hole in diesem Leben und im nächsten. Also das bedeutet es, tugendhaft zu sein. Und das prägt, so eine Einstellung wird letztlich auch im Leben sichtbar werden, in tugendhaften Handlungen, in Gebet, im Eifer, im Fleiß, jetzt in ihrem Fall, in ihrer Sorge für ihre Schwiegermutter. Und das ist die erste Ebene, die wir sehen bei Ruth. Und die zweite Ebene, die hat sehr viel damit zu tun, wenn wir bei Gott unsere Ruhe suchen und wenn wir Gott kennengelernt haben als der, der Ruhe geben kann, dann wird unser Geschmack beginnen, sich zu verändern. Und das sehen wir auch bei Ruth. Sie hat einen edlen Geschmack bekommen. Und das sagt dann auch Boas, diese zweite Ebene erwähnt Boas, indem er sagt, du hast jetzt edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch Reichen. Und wir könnten anfügen, sondern dem Boas. Also sie in ihrem eigenen Bewertungsschema, in ihren eigenen Augen, erkennt sie den Wert von Boas als Ebenbild Gottes. Und wir sehen nämlich, wieso sie zu Boas kommt letztlich und wieso ihre Schwiegermutter auch will, dass sie zu Boas kommt. Weil im Kapitel 2, Vers 1 wird er beschrieben als ein sehr angesehener Mann. Erstens. Zweitens ist er Löser. Das heißt, es ist in Gottes Sinne, dass er handelt für ihr. Also es ist wieder ein Ausdruck für Vertrauen zu Gott, dass sie bei ihm Zuflucht sucht. Und wir sahen dann auch in Kapitel 2 die ganzen Facetten seiner Freundlichkeit, die eben Gottes Freundlichkeit widerspiegeln. Das heißt, was sich bei ihr dann verändert aufgrund dieser Tugendhaftigkeit des leer vor Gott kommens, ist, dass sie beginnt, einen Geschmack zu bekommen für die Eigenschaften Gottes, bei Boas jetzt in diesem Fall. Und dass sie beginnt zu sagen, diese jungen Männer, die gefallen mir gar nicht so, ob sie reich oder arm sind. Und das macht sie zu einer tugendhaften Frau hier. Und ich denke, das ist für uns wichtig, wenn wir beten, weil das ist zum einen sagt uns das, wie wir beten sollen. Es sagt uns, dass wir genauso vor Gott kommen müssen. Nicht als Menschen, die sich rühmen über ihre großen Taten oder dass sie sich rühmen über ihre innere Frömmigkeit oder ihre eigenen, sogar ihren eigenen Zustand der Ruhe zum Beispiel oder der Weisheit, sondern dass wir zu Gott kommen und sagen, Gott, ich habe nichts von dem. Ich bringe dir absolut nichts und ich bringe dir meine Hilflosigkeit als Moabiterin sozusagen und ich komme zu dir mit leeren Händen und ich erwarte von dir, dass du mich schützt. Und aber auch, dass wir mit einem Geschmack zu Gott kommen für die Dinge, die wirklich gut sind. Dass wir sagen, dein Reich komme, das wird für mich zu einem etwas, was ich liebe, was für mich lieblich ist. Es ist eine schöne Erwartung für mich, dass dein Wille geschehe im Himmel sowie auch auf Erden. Und letztlich sind das zwei wichtige Eckpfeile für uns zum Gebet auch, dass wir mit leeren Händen zu Gott kommen, seinen Schutz suchen, auf der einen Seite, aber auch mit einem veränderten Geschmack kommen. Und es sind auch zwei Dinge, wofür wir beten können. Und ich will ganz kurz hier bei diesem Text noch die Reaktion von Boas anschauen, weil sie uns auch sagt, wie Gott auf uns reagiert, wenn wir so kommen. Die Reaktion von Boas ist, auf der einen Seite gibt es da vielleicht ein paar Fragen, die aufkommen. Wieso lässt er sie erstmal nicht gehen, sondern erst wenn beim Morgengrauen, vielleicht um sie zu schützen vor Menschen, die in der Nacht umhergehen. Wir haben vorher schon gesehen, dass das war eine instabile Zeit. Vielleicht hatte er Sorge für sie und hat damit schon seine Fürsorge ausgedrückt. Aber dann diese 6 Maß von Gerste, die er ihr abfüllt. Man weiß heute gar nicht genau, was das für ein Maß war. Wenn man das Standardmaß im Alten Testament, das Tempelmaß nimmt, dann wäre das zu viel, damit eine Frau das tragen könnte. Sondern der Fokus liegt hier vor allem auf der Zahl 6 wahrscheinlich und auch auf dem Zusammenhang mit der Ruhe, weil Naomi sagt nachher, Boas wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat, ganz am Ende des Kapitels. Und wir können uns fragen, wo kommt die Zahl 6 mit dem Konzept von Ruhe zusammen? Ich glaube, hier ist ein Zurückschau auf die Schöpfung letztlich, wo Gott seine gesamte Arbeit einsetzt, um am 7. Tag zu ruhen in 6 Tagen. Und ich glaube, damit sagt der Heilige Geist uns auch, dass Gott mit der gleichen Gründlichkeit wie in der Schöpfung für uns arbeitet, bis wir in seine Ruhe eingehen. Hebräer 4, Vers 17 sagt, dass für uns auch eine Sabbatruhe ausbleibt. Und die direkte Konsequenz von Hebräer 4, Vers 17 ist am Ende von Hebräer 4, wo er sagt, dass wir mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen sollen, um Hilfe zu erbitten, um rechtzeitige Hilfe zu erbitten. Also das heißt, es soll uns ermutigen, dass noch eine Ruhe ausbleibt und dass Gott auf diese Art von Gebet hin sozusagen Himmel und Erde bewegt, damit wir in seine Ruhe eingehen dürfen und damit er unser Gebet erhört.